Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext für diesen Gottesdienst aus dem 1. Königebuch, Kapitel 19. Einen längeren Text und keinen einfachen Text. Ein Text von Gewalt und Umkehr, von einer Blutspur und einer Zeitenwende. Dort heißt es: Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte, auch dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Sie schickte einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Elia geriet in Angst und machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er selbst ging eine Tagereise in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterbusch und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, Herr. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss. Und als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank, wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horab. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Der Herr antwortete: Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus, aber der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elias hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Liebe Gemeinde, dieser Text markiert eine Zeitenwende. Eine Zeitenwende nicht nur für Elia selbst, sondern für das Volk Israel und im Folge dessen für uns alle. Eine Zeitenwende markiert es zunächst einmal auf dem Weg von dem Nebeneinander und der Konkurrenz unterschiedlicher Gottheiten in der Region damals hin zu dem Glauben an den einen Gott. Und das Volk Israel und auch Elia tat das eigentlich ganz in der Folge des ersten Gebotes, der 10 Gebote: Du sollst den einen Gott anbeten. Was da als Befreiung gemeint war, nämlich der Befreiung von den anderen gewalttätigen Gottheiten, von der Vielzahl hin zur Freiheit des Volkes Israel in dem Glauben an den einen Gott, wurde in der Gefolge der Geschichte zu einer Konkurrenz und einem Kampf gegen die anderen Gottheiten. In der Religionsgeschichte zum Kampf der Religionen gegeneinander. Dort als Befreiung gemeint, dann umgekehrt und missbraucht zur Gewalt. Und bei Elia ist dieses Missverständnis mit Händen zu greifen und zu spüren. Im Streit um den richtigen Glauben an den richtigen Gott stand Elia auf gegen die anderen Götter. Gegen die anderen Götter, die Konkurrenz machten dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und Sarahs und Rebekkas oder Rahels. Elia war überzeugt, er müsse gegen die anderen Götter ankämpfen. Das aber ist gefährlich. Wer zu sehr davon überzeugt ist, auf der richtigen Seite zu sein, der droht abzukippen in Fanatismus. Wer Gott nur auf seiner Seite zu meinen weiß, schlägt um in Gewalt. Und genau das geschieht bei Elia. 450 Priester des konkurrierenden Glaubens lässt er umbringen durch das Schwert. So erzählt es das Königebuch. So wird aus dem Eifer für Gott schrecklicher Terror und Tod für die anderen. Diese Blutspur zieht sich durch die Jahrhunderte bis heute. Und vielfach dann immer wieder gewendet gegen Israel, gegen Jüdinnen und Juden. Über alle Jahrhunderte bis heute, bis zum Holocaust und bis heute. 560 Jüdinnen und Juden aus Bremen nach Minsk deportiert in den Tod. Daran erinnern diese Stelen. Zu Recht. Gut, dass das geschieht. Gut, dass wir daran erinnert werden und in dieser Erinnerung auch bleiben. Und mit ihnen das Gedenken an die Millionen. Und heute müssen wir immer noch mühsam manchmal lernen, dass wir unseren Gott anbeten dürfen, ohne andere zu bekämpfen. Wir dürfen überzeugt sein, dass unser Glaube an Jesus Christus und den lebendigen Gott der Bibel für uns der richtige ist, ohne die anderen auszuschalten oder gegen sie zu kämpfen. Andersherum, wir müssen das friedliche Miteinander von Christen und Juden und Muslimen fördern, gegen jede Form des Antisemitismus, aber auch der Islamophobie angehen und antreten. Gewalt gebiert immer Gewalt. Das macht diese Geschichte auch von Elia so überaus deutlich. Und es ist immer wieder schwer, aus dem Teufelskreis der Gewalt überhaupt herauszukommen. Das hat Elia erfahren und das erfahren die Menschen heute in der Ukraine, in Russland, im Gazastreifen, in Israel, im Sudan und an den vielen anderen Orten dieser Welt. Und uns ermüden manchmal diese vielen Kriege und Konflikte, die Bilder und Nachrichten, die wir kaum noch aushalten können. Obwohl wir doch so gut wissen, eigentlich wissen, dass der Weg zum Frieden führen muss und wie es vielleicht auch gehen kann, wird der Weg doch nicht gegangen und wir müssen klagen, immer wieder. Klagen und flehen und bitten. Und wir wissen, dieser Weg der Gewalt ist, war, immer und ist und bleibt ein Weg in die Irre. Elia ahnt schon damals etwas von diesem Irrweg, mit der er in seiner Blutspur durch die Geschichte gezogen ist. Wie konnte es nur so weit kommen? Und nun flieht er nicht nur vor seinen Gegnern, die ihm nach dem Leben trachten, er flieht im Grunde genommen vor sich selbst und er flieht vor seinem Gott. Er geht in die Wüste, versucht immer noch mal, sich zu rechtfertigen, aber weiß genau, er ist in die Irre gegangen. Der Weg ist vollkommen zu Ende, der Weg der Gewalt. Er will nicht mehr leben. Es ist genug, sagt er. Nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Aus dem großspurigen und großen Propheten Elia wird ein verzweifelter Mensch. Elia erinnert sich auch in die Geschichte seiner Väter, die nicht unbedingt besser waren. Und in dieser Erinnerung wächst die Erkenntnis des Irrwegs und der Notwendigkeit, auf einen anderen Weg zu gehen. Aus dem Propheten mit aller seiner Kraft und Macht wird ein verzweifelter Mensch, der in der Wüste schläft und ohne Kraft ist. Ach, wie gut wäre es, wenn manche unserer Mächtigen und Despoten mal 40 Tage und 40 Nächte in die Wüste gingen und zur Erkenntnis kämen, was die Irrwege der Gewalt sind. Hören wir doch nicht auf, das zu träumen und zu glauben und die zu unterstützen, vielleicht die wenigen, in den Ländern, die dennoch immer noch wachhalten, dass es einen anderen Weg geben muss zum Frieden. Und das Faszinierende ist, dass die Bibel diese Geschichte erzählt von Elia. Sie verschweigt sie nicht, den Weg in die Irre und dieser Umkehr. Im Gegensatz zu den Geschichten der umgebenden Religionen und Staaten, die immer nur die Siegeslieder erzählen und weiter tradieren, beschreibt die Bibel tatsächlich faszinierend diesen Weg in die Irre zu gehen, der Erkenntnis, des Bekenntnisses der Schuld und der Versuch, einen neuen Weg zu gehen. Faszinierend. Immer wieder. Sie verschweigt es nicht, sie macht es im Gegenteil zum Lehrstück. Den Gescheiterten, am Menschenleben schuldig gewordenen, den schwachen Propheten, der keinen Ort mehr hat, wo er sein Haupt hinlegen kann, macht die Bibel zum Vorbild einer Zeitenwende, zur Umkehr. Und dann noch eine Zeitenwende. Nein, es soll nicht mit Kraft und Macht, mit Gewalt und Gegengewalt, mit Krieg und Tod gehen. Nicht wer am lautesten schreit, ist im Namen Gottes unterwegs, nicht im machtvollen Sturm, nicht in der Gewalt, die Landschaften in die Gegend und in die Luft springt und Steine zerbricht, nicht im Donnern der Kanonen und nicht in der Feuersbrunst der Zerstörung ist Gott. Und auch nicht bei denen, die das verursachen. Gott ist, so erzählt es das Königebuch, zu unserem Staunen, im leisen Säuseln, vielleicht des schon damals wehenden Geistes Gottes. Ein anderes Gottesbild deutet sich hier schon an, das sich über Jahrhunderte weiterentwickelt. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaot. So schreibt der Prophet Sacharja gut 300 Jahre später. Und Jesus preist die Sanftmütigen selig und die Friedensstifterinnen und Stifter, befiehlt dem Petrus, sein Schwert wegzustecken und geht den Weg der Gewaltlosigkeit bis zum Kreuz. Mir stockt immer wieder der Atem, wenn ich diese Texte lese. Diese Texte von Umkehr und neuen Wegen bis hin zur Geschichte Jesu und seinem Weg der Gewaltlosigkeit. Mir stockt der Atem angesichts der Kriege und Konflikte, des gewaltigen Leids auf dieser Welt. Und ich erwische mich immer mal wieder bei der Frage, ob ich dem eigentlich noch vertraue und glauben kann. Angesichts der vielen Konflikte und steigenden Kriegszahlen und Opferzahlen. Kann ich das eigentlich noch glauben? Dem Weg der Gewaltlosigkeit? Hat nicht die Geschichte immer wieder gezeigt, dass es immer wieder diesen Rückfall gibt in die Gewalt? Oder andersherum weist uns vielleicht diese Geschichte genau auf das Gegenteil hin. Schon immer hat der Weg der Gewalt in die Irre geführt. Schon immer hat die Gewalt und der Krieg nichts gelöst. Schon immer hat das unendliche Leid, der Schmerz und der Tod der vielen gemahnt, einen anderen Weg zu gehen und zu finden. Sollen wir unsere Augen öffnen? Sollen sie geöffnet werden für eine andere Wirklichkeit? Dass doch die meisten aller Fragen und Konflikte auf dieser Welt friedlich gelöst werden? Wo wären wir denn und kämen wir denn hin, wenn alle Konflikte in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, in der Schule, an dem Arbeitsplatz, in unserer Gesellschaft mit Gewalt gelöst werden würden? Ist es nicht doch der Normalfall, dass wir es friedlich lösen? Und das andere, die Ausnahme? Ist nicht der Frieden immer noch der Normal- und Ernstfall? Und der Krieg die schreckliche Ausnahme? Soll uns dafür, vielleicht auch durch Elia und diese Geschichte, die Augen geöffnet werden? Das macht die Situation der Menschen in der Ukraine oder im Gazastreifen nicht besser und nicht anders. Aber unseren Blick vielleicht doch. Wir, die wir so leben, wie wir leben, wie hier in unseren sicheren Verhältnissen, dürfen diese Nachrichten jedenfalls nicht in Ohnmacht führen, nicht in Resignation, sondern Hoffnung und Widerstand erzeugen. Und es ist gut, dass so viele Menschen in dieser Hoffnung bleiben, auch in diesem Widerstand, auf die Straßen gehen, sich immer noch für Menschen engagieren, die aus anderen Ländern zu uns kommen, sich vor Menschen stehen, die angegriffen werden, die sich gegen Antisemitismus wehren und andere Menschen unterstützen. Wie gut, dass das immer noch da ist und gut geht und notwendig ist und bleibt. Und noch eine Frage treibt mich um bei diesem Text. Darf ich eigentlich mit meinen kleinen alltäglichen Sorgen mich in dieser Geschichte auch wiederfinden? Wie oft haben wir diese Geschichte gehört, gelesen, auch als Trostgeschichte für uns selbst. Wenn wir nicht mehr konnten, wenn wir keine Kraft mehr hatten, wenn wir verzweifelt waren und uns in Wüstenzeiten fanden, dürfen wir dann auch mit unseren kleinen alltäglichen Sorgen im Angesicht der großen Kriege und Konflikte darauf hoffen, getröstet und gestärkt zu werden? Wie gut tut es uns, mit Gesten und Worten berührt zu werden, mit Brot und Wasser gestärkt, mit Gemeinschaft und von Engeln, die vielleicht keine Flügel haben müssen, von Boten Gottes, die uns stärken? Ja, auch das, wir dürfen sie so lesen, die Geschichte. In der großen Weltgeschichte, in den großen Konflikten, aber auch in unserer eigenen Brüchigkeit und Verletzlichkeit des Lebens. Denn wir hadern ja auch mit unseren Wegen, die wir in die Irre gegangen sind, auf unserer Lebensweg. Und wir sind eben auch manchmal müde und verlieren die Kraft und vielleicht auch manchmal die Hoffnung. Wir brauchen das Brot und das Wasser in der Wüste. Wir brauchen die Menschen an unserer Seite, mit denen wir gemeinsam für den Frieden streiten, ihn wecken, ihn fördern und den Weg des Friedens gemeinsam gehen. Weil die Bibel erzählt, dass der Prophet Elia am Ende nicht stirbt, sondern in den Himmel auffährt und wiederkommen wird, wird er im jüdischen Glauben wieder erwartet an dem Tag, an dem der Messias kommt. Beim Passafest steht auf dem Tisch ein zusätzlicher Kelch, manchmal sogar ein ganzes Gedeck, um Platz zu machen für den Propheten Elia. Verbunden mit der Hoffnung auf Erlösung und den Messias. Und weil Elia von einem Berg in den Himmel emporgehoben worden ist, stehen auf vielen Bergen auf dieser Welt eine Eliaskirche. In Berlin? Auf dem Prenzlauer Berg. Nicht gerade so ein hoher Berg. Aber eine Eliaskirche. Eine Eliaskirche steht in Bosnien, in Syrien, im Irak, in Serbien, in Israel und im Kosovo. Es steht eine Eliaskirche in Russland und in Kiew. Hoffen wir darauf, dass sie stehen bleiben und der gemeinsame Glaube zum Frieden führt und hilft. Halten wir die Türen offen auf die Hoffnung der Gegenwart Gottes, dessen Friede höher ist als alle unserer Vernunft, und dass dieser Friede unsere Herzen und Sinne bewahrt. In Jesus Christus. Amen.